Wir sind bei unserem Thema, die Richtung. Wir hatten ja nur inzwischen schon zwei Gottesdienste vorbereitet. Ich hätte Lust, also noch einen dritten Tag zu machen, aber ich werde das mit in diese Thematik einfließen lassen. Das gibt nämlich auch tatsächlich noch eine dritte Bodenschrift. Die erste Frage an unsere Bibelkundigen. Wer war der erste Richter, der uns in der Bibel genannt wird? Ihr dürft auch gerne mal die Bibel vorarbeiten, ihr müsst sie nicht nur nacharbeiten. Ich gebe ja immer wieder meine Hausaufgaben auf. Bitte? Genau, Othniel. Othniel ist der erste Richter. Also, ich meine Bitte ja an alle, ihre eigene Bibel möglichst mitzubringen. Und zwar lesen wir das im Buch der Richter, Kapitel 3, ganz kurz. In Vers 9 heißt es dort: Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, und der Herr erweckte den Kindern Israel einen Retter, der sie rettete, Othniel, den Sohn Kenas, den jüngeren Bruder Kalebs. Und der Geist des Herrn kam über ihn, und er richtete Israel, und er zog aus zum Streit. Und der Herr gab Kushan-Rishathaim, den König von Aram, in seine Hand. Und seine Hand wurde stark wie der Kushan-Rishathaim. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre und Othniel, der Sohn Kenas, starb. Also, hier wird es genannt, Gott erweckte einen Retter und der Geist des Herrn kam über ihn und er richtete Israel. Wenn wir das Wort richten oder Gericht oder Richter hören, dann hört sich das immer so nach Strafe an. Aber was hat das eigentlich zum Inhalt?
Ja, die Streitschlichten und so. No. War das nicht das, was Mose nennt?
Die Richtung geben. Ein Richter gibt Richtung. Nämlich auf die Ordnung, auf die. Die Gebote haben wir ja gerade gehört. Das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben mit allem, was wir sind. Und das zweite ihm gleich ist den Nächsten lieben, wie sich selbst. Das sind die beiden Tafeln des Pentateuch, also die 10 Gebote. Die ersten 5, wird doch zählt komplett anders. Aber wenn wir einmal gucken, sind 5 Gebote, die sich auf Gott ausrichten, 5 Gebote auf die Mitmenschen. Und deswegen ist das einander gleich. Das erste ist tatsächlich von der Ehrfurcht Gott gegenüber, zuerst seinen Namen nicht zu missbrauchen. Ich bin der Herr, dein Gott, das ist eigentlich das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Namen bisher nicht missbrauchen. Dann den Sabbat zu heiligen, die Eltern zu ehren, gehört mit zu diesem Gottesgebot, und eines habe ich dabei übersehen.
Nicht töten.
Bitte?
Nicht töten.
Nein, das kommt dann als nächstes. Ja. Ich will nicht ehebrechen, nicht falsch Zeugnis geben und das zu achten, was dem anderen gehört. Also nicht zu begehren. Also, das wird so.
Kein Abbild machen.
Genau.
Kein Abbild machen. Das
ist das. Wenigstens einer passt das nicht auf. wenn wir jetzt hier diese zwei Verse nur gelesen haben, dann geht nämlich genau das dem voraus. Und deswegen müssen wir einmal zurücklesen. Vers 7. Die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, und sie vergaßen des Herrn ihres Gottes, und sie dienten den Baalim und den Asherot. Das waren die Götzen der Kanaaniter. Und deren Willen, wegen der Gräueltaten, die damit verbunden waren, Gott diese Völker vor seinem Volk ausgerottet hatte. Oder ausgerottet gehabt haben wollte. Stattdessen, sie vermischen sich mit ihnen, das werden wir auch wieder im Vers von weglesen. Aber, wenn wir schon bei Othniel gelandet sind, dann wollen wir doch mal gucken, was diese Rettung durch den Richter, durch den ersten Richter bedeutet. 40 Jahre und das Land hatte Ruhe. Erinnert ihr euch an letzten Sonntag?
In die Ruhe einkehren.
Das Ziel Gottes mit seinem Volk ist, genau, in die Ruhe einkehren und Ruhe ringsum zu haben. Das ist das Beste im Leben. Wird heutzutage nicht mehr gerne ernst genommen. Heute möchte man Action, heute möchte man was erleben, heute möchte man abgelenkt werden. Heute können die meisten Menschen, gerade die jüngere Generation, Ruhe gar nicht mehr aushalten. Warum?
Weil dann das Gewissen zu ihnen spricht.
Bitte?
Weil dann das Gewissen zu ihnen spricht.
Auch, weil diese Ruhe nicht mit der Gegenwart Gottes gefüllt ist. Und ich sage das wirklich für jeden Menschen. Den Frieden genießen können wir nur in der Gegenwart Gottes. Das ist nicht ein Selbstzweck, das ist nicht in uns selber. Dann ist Leere da, ist Unruhe. Wenn wir aber auf dieser Ebene gelandet sind, wo uns bewusst ist, dass Gott die Ewigkeit in uns selbst gelegt hat, dieses ehrfürchtige, anbetende, dann kann man diesen Frieden wirklich genießen. Und ich werde da auch. Eine Sache ist abwesend in dieser Zeit der Ruhe. Ist ganz wichtig auch für uns mal diese Gegensätze zu sehen. Die werden uns hier in diesen kurzen Wochen nicht gezeigt. Eine Sache ist in Zeiten des Friedens abwesend. Und ich sage nochmal, wir können das vergleichen in diesen wenigen Versen. Was abwesend ist? Das Schreien zu Gott. Guck mal, Vers 7 und Vers 9. Und die Kinder Israel schrien zum Herrn. Und er erweckte ihnen einen Retter. Und 40 Jahre lang müssen sie nicht mehr zu Gott schreien. Kapitel 3, Vers 7 bis 11. Und Vers 9 wird deutlich, sie müssen zum Herrn schreien, wenn sie ihn verlassen haben. Und wenn ihr Rettung gesendet hat, ist das Schreien vorbei. Ich sage das, Lieben. Das können nämlich viele Leute auch nicht aushalten. Gerade wer eine Suchterkrankung oder sonst eine große Not in seinem Leben lange hatte. Das ging nämlich jahrelang, dass sie bedrückt worden sind von diesem fremden König. Da schrien sie zum Herrn, er schickt einen Retter und dann ändert sich alles. Ich frage mich, können wir das eigentlich aushalten? Wenn sich wirklich was in unserem Leben geändert hat, dass dann wirklich ganz andere äußere und auch innere Umstände beginnen. Ich höre das sehr selten gepredigt. Es wird immer gepredigt, also was man machen soll, beten und Bibel lesen und so weiter und so weiter. Und es wird dort solche Sache unterschwellig dem Volk Gottes vermitteln, dass immer alles gleich sein muss, auch für alle. Aber wir finden das im Wort Gottes nicht. Es gibt Zeiten, die sind so, und es gibt Zeiten, die sind so. Und es passt nicht, in Zeiten der Not nicht zu Gott zu rufen. Und es passt nicht, in Zeiten des Friedens ihn nicht zu genießen und ihm zu danken. Oder anders gesagt, wenn wir die guten Zeiten nicht nutzen, einfach diese Gemeinschaft mit Gott, die durchaus auf den Glauben anderer Wurzeln möge. Wenn wir das nicht nutzen, dann zeigt sich dort in der Regel der Anfang des nächsten Absturzes. Wir werden das sehen, wenn wir einmal durch das ganze Buch der Richter gehen, dass immer wieder und zwar mindestens ein Dutzend Mal dasselbe Phänomen auftritt. Sie machen ihr eigenes Ding, sie überlassen Gott, sie nutzen die Zeit des Friedens, die gute Zeit nicht, um in den Wegen des Herrn zu wachsen und darin zu wandeln. Und dann gibt es den nächsten Abschluss, regelmäßig.
Aber das Gute war ja noch, Sie haben doch erkannt, dass Sie, was Sie getan haben, was Böses in den Augen des Herrn. Das ist ja heute nicht mehr so, dass da einer erkennt, okay, man ist so abgenehmer vor. Wir hatten das wenigstens noch.
Naja, ich glaube, wenn die Not groß genug ist, dann kommt das auch wieder. Ich sag mal, wenn wir an die Zeit des Dritten Reiches denken, da war man ja von Gott wirklich in jeder Hinsicht abgewichen und hatte sich auf menschliche Versprechen eingelassen. Und das Elend hat dazu geführt, dass man dann den Herrn wieder gesucht hat. Wenn wir das Grundgesetz lesen, das ist so von Ehrfurcht vor Gott geprägt, dass man sich wundert, dass das nach einer Zeit des Abfallens so stark dorthin zieht. Und dann kam wieder die Zeit des Kommunismus und man hat sich wegbewegt und die Wende war eine Hinwendung zu Gott und hat, oder diese Not hat zur Hinwendung zu Gott geführt. Die Wende ist dadurch vollzogen worden. Und dann hat man wieder diesen Prozess und jetzt wartet man, bis die Not wieder groß genug ist, dass man sich verzögert. Es sei denn, heißt es, dass der Abfall komme, ist, wenn wir uns auf das Endgültige zubewegen, dann vor der Wiederkunft Jesu heißt es, das geschieht nicht, bevor denn dieser große Abfall ist, der Endgültige. Dann ist die Welt verletzt. Wenn wir einmal das Buch der Richter durchgucken, dann sehen wir aber, was für eine enorme Geduld Gott hat. Jahrhundert um Jahrhundert vergeht. Generation um Generation geht dieselbe ihre Wege. Und Gott sendet immer wieder Menschen des Glaubens. Ist uns in diesen wenigen Versen noch was aufgefallen? Es gibt noch eine sehr interessante kleine Bemerkung.
Für mich bewegt immer, dass der Geist des Herrn über ihn kommt.
Richtig. Er ist ja nicht der Einzige. Mhm. Also es wird mindestens noch einmal spontan fällt, mindestens bei einem.
Und dass die dann immer so eine übernatürliche Stärke bekommen haben.
Das ist normal.
Normal? Ja. Also dass sie stärker waren als...
Nein, das ist normal, weil der Geist Gottes logischerweise die konkrete Kraft Gottes ist. Von einem der Richter heißt es noch, was getrieben war durch Gottes Geist. Wer weiß es?
Simson.
Genau. Und der Geist Gottes begann ihn zu treiben. Das ist deswegen so interessant, weil Weil wir ja gewohnheitsmäßig davon ausgehen, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes ja erst zu Pfingsten geschehen ist. Mhm. Aber wir haben im Alten Testament viele Zeugnisse, dass es derselbe Geist ist.
Na, mir fällt auch Saul ein, damals, wo er berufen wurde.
Auch auf Saul kommt der Geist Gottes. Mhm. Ja. Oder das heißt, dass der Geist Gottes weggenommen wird, auch von bei Saul, und ein böser Geist von dem Herrn wird auf ihn gesendet. Und es war immer das Problem der Propheten. Reden sie aus dem Geist Gottes auch nicht. Auf welchem Wege sollte der Geist Gottes von mir gewichen sein und bei dir gelandet? Ich weiß nicht genau, bei Micha oder bei Jeremia. Ja, wieder angeschlossen. Dieses Bewusstsein des Heiligen Geistes ist im Alten Testament vorgegeben. Und dann lesen wir immer wieder von Menschen des Geistes. Und das müssen nicht unbedingt klassische Propheten sein. Hiob war ein Mann des Geistes. Er mit Gott und mit dem Gott redet. Und dabei war er ein falscher Prophet und ein Verführer. Das muss man auch wissen, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes etwas anderes ist, als von ihm Dinge zu empfangen. Oder Saul, wenn er zu dieser Totenbeschwörerin geht. Und der Geist Samuels wird heraufgerufen und redet die Dinge Gottes. Ich bin letztes Mal gefragt worden, war das denn wirklich Samuel? Oder war das irgendein Totengeist oder so? Das heißt ganz klar, warum hast du mich geholt? Es war der Geist des Propheten, der gerufen wird von einer Person, die Kontakt mit der geistigen Welt hat. Aber das ist ein anderes Thema. 40 Jahre lang ist dieser Mann, dieser erste Richter, befähigt, dem Volke Gottes Ruhe zu verschaffen. Das ist eigentlich eine Vollzahl. Es gibt nicht viele. Wir werden das nachher später auch nochmal finden. Er ist nicht der Einzige. Aber zum Beispiel die Regierungszeit David war 40 Jahre, die Regierungszeit Salomos war 40 Jahre. Das ist so die Vollzahl der Autorität, der wir im Folge Gottes immer wieder begegnen. Wie kommt dieser Mann dazu? Und warum ausgerechnet er?
Also ich finde das ja schön, dieser Bruder Kaleb. Das ist ja auch das große Vorbild überhaupt bei den mit Josua, wo die zusammen diesen Glauben hatten.
Und mir war nicht der Bruder Kaleb.
Naja, aber die Verwandtschaft. Ich weiß, der Othniel war der Sohn Kenas und der Kenas war der Bruder Kalebs.
Das heißt, er war der Neffe.
Das war der Neffe.
Aber dabei hatte Kaleb selber, wie viele Söhne? Weißt du das zufällig immer? Drei. Werden uns, ich glaube, im ersten Buch der Chronik berichten über diese langen Geschlechtsregister. Das sind übrigens hochinteressante Themen. Ich weiß, die meisten überspringen das selbst bei ihrer kontinuierlichen Bibellese, weil sie sagen, diese Namen sind erstens schwer zu lesen und das ist dann zu langweilig. Nein, bitte sucht einmal solche Querverbindungen. Es sind wirklich interessante Sachen dabei.
Also dieser Bruder Kalebs, Kenas. Kaleb hat doch irgendwann mal gesagt, wer diesen Bereich erobert, kriegt meine Tochter. Und ich denke, das war dann der Kenas.
Nee. War das so? Nein, das war Othniel.
Das war Othniel.
Ja. Er war der Schwiegersohn von Kaleb.
Ach so.
Und der Neffe.
Jetzt.
Und das ist der erste. Und das ist das Erste, was wir daraus lernen dürfen, Freunde. Es kann sein, unser Vater ist nicht unbedingt der Frontkämpfer Gottes. Aber vielleicht haben wir jemanden in unserer Vorhand. Dann haben wir eine besondere Verantwortung. Wem viel vergeben ist, dem wird umso wem viel gegeben ist, von dem wird umso mehr verlangt. Das bedeutet, wenn jemand in seinem unmittelbaren, in seiner unmittelbaren Umgebung Menschen hat, die Gott kennen und die ihm nachfolgen und die gelernt haben zu kämpfen, denn das ist das Besondere bei Kampf, und zwar richtig zu kämpfen, dann haben wir einen Pfund, mit dem wir wuchern dürfen. Das ist ganz wichtig. Warum sage ich kämpfen und richtig kämpfen? Und deswegen sage ich, eigentlich ist das fast nochmal eine Vorbereitung zu dem Thema der Richtung. Bei Othniel kann man das nämlich sehen, wenn ihr euch ein bisschen Mühe gebt, könnt ihr das alles selber rausfinden. Ich hoffe, ich mache euch Appetit, ich will euch nicht alles sagen, aber mal den Appetit wecken. Frage: Aus welchem Stamm kam Othniel? Genau, woher weißt du das?
Weil ich auch die Abstammung habe. Jephun ist der Vater von Kaleb.
Genau. Genau. Kaleb war der Abgesandte, der von den Zwölfen, der das Land Kanaan ausgekundschaftet hat, der für den Stamm Juda geschickt wurde. Mhm. Und Josua von wem? Gib mal einen Tipp, Ephraim. Also. Wir haben die Geschichten, was Othniel betrifft und Kaleb und diese Aksa, die Tochter Kalebs, ausdrücklich zweimal geschrieben. Wir haben das schon einmal betrachtet. Wenn ich das noch richtig erinnere, 5. Mose 15, oder? Und Josua 15, richtig. Josua 15 und den Richter 1. Diese Dinge. Das sind zweimal genau dieselbe Beschreibung. Mhm. Welche Dinge werden in der Bibel zweimal geschrieben? Die besonders wichtig sind. Nochmal, in diesen alten Sprachen hat man nicht solche Verstärkungsadjektive wie bei uns sehr oder besonders oder hauptsächlich oder so, sondern da werden Dinge doppelt gesagt. Jesus sagt es wahrlich, wahrlich gesagt. Ja? Also immer wenn etwas verdoppelt wird, hat es eine besondere Bedeutung. Und wenn uns gar Geschichten doppelt geschrieben sind, dann hat das eine besondere Bedeutung. Und die Geschichte von Kaleb und Othniel wird uns zweimal fast wirklich berichtet. Deswegen ist das so entscheidend. Und worauf hatte Kaleb diesen hohen Preis ausgesetzt, seine Tochter heiraten zu dürfen?
Der Kirjat Sefer schlägt. Genau. Das heißt, dem gebe ich meine Tochter ab.
Auf die Eroberung von Kirjat Sefer durch Debir. Und das war zusammen mit Hebron, was Kirjat Arba, ist die alte Bezeichnung von Hebron, Kirjat Arba, Kirjat Sefer, das sind die beiden Orte, ihr kennt sie aus dem ersten Buch Mose, wo Abraham war, wo Sarah begraben war, wo Gott seine Verheißung bestätigt hatte, dass es das Land sein wird, was Gott dem Abraham und seinen Nachkommen geben wird. Zu der Zeit nicht. Und was in der Zwischenzeit von wem besiegt wird. Ne? Von den Enaken, von den Sünden, von den Riesen, von diesen Außergewöhnlichen, wo dann, ich sag mal, die letzten Nachkommen Goliath und seine Brüder waren. Können wir auch nachlesen? Hebron, und zwar dort, wo Kaleb das in Anspruch nimmt. Das muss ich selber einmal schnell suchen, wo das steht. Bitte? Also, wir haben das im ersten Buch Mose 13, das kann man sich einmal notieren. Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinden Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn einen Altar, der erste Altar im späteren Heiligen Land. Kapitel 23, erstes Buch Mose, und Sarah starb in Kirjat Arba, das ist Hebron, im Land Kanaan. Und dort begrub er sie. Und Kapitel 35, und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kirjat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak als Fremde gewohnt hatten. Und dann im Buch Josua Kapitel 10, und Josua und ganz Israel mit ihm wandte sich nach Debir, das ist nämlich Kirjat Sefer, und bekämpft es, und er nahm es einsam seinem König und allen seinen Städten, und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und verbannten alle Seelen, die darin waren. Er ließ keinen Entronnenen übrig.
Welcher Vers?
Irgendwas in den 20ern. Ja. Das,
36.
Das ganze, ich sag mal, dieser ganze Abschnitt von Vers, das ganze Kapitel handelt um diese Region, um dieses Zentrum Kanaans. Und das geht weiter im Kapitel 11 und im Kapitel 14. Da kommen wir an den Punkt, was das mit Kaleb und später mit Othniel zu tun hat. Und zwar Kapitel 14, Vers 6, und die Kinder Juda traten in Gilgal zu Josua, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenesiter, sprach zu ihm: Du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kades Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich in Kades Barnea aussandte. Und 40 Jahre waren von dieser Zeit an vergangen. Als 80-Jähriger ist er jetzt in diesem neuen Land, als 85, und zwar auf Vers 10. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, so wie er geredet hat, diese 45 Jahre, also 40 Jahre Wüste und 5 Jahre Kampf in Kanaan, er ist 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aushandelt. Wie meine Kraft damals ist, meine Kraft jetzt zum Kampf und um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat, denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakim dort sind und große feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe. So wie der Herr geredet hat. Und Josua segnete ihn und gab Kaleb, den Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron Kaleb, den Sohn Jephunnes, dem Kenesiter, zum Erbteil bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, völlig nachgefolgt war. Der Name Hebrons war aber vorher statt Abas, er war der größte Mann unter den Enakim, und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Leute, schreibt euch dieses Kapitel auf. Nehmt euch das zu Herzen. Wisst ihr, wir sind alle gewohnt, das Gebet des Mose, Psalm 90, zu kennen oder zu lesen. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt oder ein Kampf, dann 80.
und wenig und Mühe ist es gewesen. Das war, das gilt für den natürlichen Menschen. Für den Gotteskämpfer gilt das. Mit 80, nein, mit 85 noch in der Kraft des Herrn Gottes zu sein. Wirklich, Psalm 1 ist noch das. Das ist das Erbe derer, die dem Herrn mit ungeteiltem Herz nachfolgen. Und deswegen, Freunde, lasst euch nicht wegraffen in der Hälfte eurer Tage. Wirklich, das hat Hiskia gebetet. Lasst uns nicht diese Lügen des Feindes glauben, dass unser Leben schon vorbei ist. Lasst uns aufstehen in der Kraft des Herrn, aber das beginnt frühzeitig, Freunde. Er war damals 40 Jahre alt, also er war kein jugendlicher Leichtsinn. Wisst ihr, mit 40 ist er mit den anderen Kundschafter ausgesendet worden. 10 von den 12 haben gesagt, dort leben die Riesen und wir waren wie die Heuschrecken, also die können uns zertrampeln, das ist gar nichts, also das Land ist zwar gut. 2 Leute müssen eine Weintraube tragen, so riesig ist die. Aber wir haben keine Chance, denn dort leben sie gewesen. Menschlich ist das durchaus verständlich, wenn wir Gottes Zusagen nicht ernst nehmen. Nochmal. Diese Furcht vor dem Leben und vor den Herausforderungen ist menschlich verständlich, wenn wir die Versprechen Gottes nicht ernst nehmen. Wenn wir die aber dann müssen wir das bekämpfen. Dann müssen wir das, was den Zusagen Gottes entgegensteht, und zwar hier seit Jahrhunderten, von der Zeit Abrahams, Isaaks und Jakob bis zur Zeit Josuas und Kalebs, sind roundabout 600 Jahre vergangen. Das ist eine lange Zeit. Das einzunehmen, das wieder einzunehmen, was Gott gegeben hat, das hat Kaleb gekennzeichnet. Und er gibt dem Sohn seines Bruders an diesem Kampf Anteil. Er wählt die schwierigste Stelle in Kanaan, nämlich dort, wo der Stammsitz der Enakiter ist. Er wählt das und er kriegt das. Und er gibt damit ein Vorbild, dass sein eigener Neffe dem ganzen Volk für 40 Jahre Ruhe verschafft. Das ist die Vorgeschichte des ersten Reiches. Wohl uns, wenn wir auf solche Gotteskämpfer zu schauen gelernt haben und uns von ihnen motivieren lassen. Worüber habe ich heute nicht geredet? Ich habe es bei der ersten Vorbereitungspredigt auf die Richterzeit geredet.
Von
Absatz
nochmal?
Ja.
Dass sie Durchblick hatte.
Ja, Freunde. Dieser Mann, dieser Kaleb hatte mindestens 4 Kinder, 3 Söhne und eine Tochter, die uns berichtet werden. Von den Söhnen im Geschlechtsregister. Von Aksa 2-mal. Einmal bei Josua, einmal hier, bei den Richtern. Sie ist die Kämpferin, die es ihrem Cousin leicht macht, die Motivation ihres Vaters zu übernehmen. Ich bin gespannt, wer von meinen Schwiegersöhnen sich motivieren lässt von seiner Frau, diese Kampfreise zu bringen. Sie tritt ihn an, ja.
Die Philippinen. Habt ihr das noch an?
Das ist in Vers 8, Kapitel 1.
Also, genau, Kapitel 1 von Vers 8 bis Vers 15. Recht bei 1, 8 bis 15.
Die waren gut
passiert. Genau. Also.
Von Vers 1?
Nee, Kapitel 1, Vers 8 bis Vers 15. Und das ist vorher nochmal schon im Buch Josua beschrieben. Genau dieselbe Szene. Also, wenn du dich motivieren lässt von wirklichen geistlichen Leuten, ich sage auch dieses immer Männern, unabhängig, ob du selber Frau oder Mann bist, dann übernimmst du ein Potenzial, was dem ganzen Volk Gottes zugutekommt. Und das ist die erste oder die Lehre des ersten Richters, die uns hier mitgegeben wird. Amen.